Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in unserem Webinar Gold and More. Und heute gibt's ein kleines Sneak Preview, nämlich zu meinem neuen Buch Götterdämmerung. Es ist gerade jetzt vor ein paar Tagen fertig geworden, also vor 2 Wochen etwa fertig geworden. Und Götterdämmerung geht um den Kampf um die neue Weltordnung. Und das Buch ist bald im Buchhandel und jetzt habe ich heute die Gelegenheit, es hier zu präsentieren. Hier oben gibt es einen Link, dort könnt ihr es beim Langenmüller Verlag schon vorbestellen. Und wer es dann natürlich mit einem Buch auf eine meiner Veranstaltungen schafft, kriegt natürlich auch eine Signatur, auch nachträglich geht es noch. Da freue ich mich dann auf die Begegnung mit Ihnen. Aber jetzt zunächst mal zum Inhalt. Ja, worum geht's? Kampf um die neue Weltordnung. Im Grunde genommen haben wir eine Situation, bei der der Kampf um die Ordnung der Welt in vollem Gange ist. Es stellen sich eine Reihe von Fragen. Es stellt sich die Frage, ob wir in Zukunft in Freiheit oder im Ökosozialismus leben werden. Das ist die wesentliche Frage der neuen Weltordnung. In welcher Art von Ordnung werden wir leben? Zweitens, es stellt sich die Frage, welche regionalen Machtblöcke den Planeten dominieren werden, nachdem wir jetzt 35 Jahre lang eine unipolare Weltordnung hatten, in der die Vereinigten Staaten eine globale Hegemonie ausgeübt haben, die sie jetzt nicht mehr ausüben können, weil sie imperial überdehnt sind, muss man leider so beobachten. Und es stellt sich die Frage, auf welchen Ebenen der Kampf um diese Weltordnung ausgetragen wird, nämlich einmal militärisch und geopolitisch und zum anderen technologisch, also bei Themen wie KI, Robotik, Raumfahrt, Quantentechnologie etc. Und wenn wir diese Fragen beantworten können, meine Damen und Herren, dann verstehen wir die Hintergründe und Zusammenhänge des aktuellen Geschehens, also Venezuela, Grönland, Iran, Zollkrieg, BRICS-Währung, Ukraine. Und können das so einordnen, dass wir daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen können für unsere eigene Vorbereitungszeit, für unsere eigene Vorbereitung auf diese neue Weltordnung. Denn auch auf diese Weltordnung müssen wir als Individuen, als Familien vorbereitet sein. Je nachdem, was da rauskommt, müssen wir gut aufgestellt sein. Und dafür müssen wir die Kräfte verstehen, die am Wirken sind. Fangen wir an mit der Frage, nach welchem Menschenbild soll denn die neue Weltordnung geformt sein? Also welche Art von Ordnung soll es denn sein? Und da stellen wir fest, dass es im Grunde genommen so ist, dass wir hier einen epochalen Kampf haben. Und zwar zwischen den Kräften der Freiheit auf der einen Seite und der Unfreiheit auf der anderen Seite. Meine Hypothese ist, dass die Kräfte der Freiheit siegen werden. Und zwar deswegen, weil jede Gesellschaftsordnung, die auf Unfreiheit basiert, gegen die menschliche Natur verstößt. Der Mensch ist von Natur aus frei, er hat einen freien Willen, das gehört zu seinem Wesen. Und eine Gesellschaftsordnung, die diesen freien Willen missachtet, kann keinen Bestand haben, weil sie eben im Widerspruch zum Leben und zu der Natur des Menschen und aller Menschen, aus denen sie sich zusammensetzt, steht. Und diese Frage, Freiheit oder Unfreiheit, die können wir auf 4 Dimensionen können wir die betrachten. Nämlich hinsichtlich der Frage des Menschenbilds, hinsichtlich der Frage der wirtschaftlichen Ordnung, hinsichtlich der Frage, wie wir mit Informationen umgehen und hinsichtlich der Frage, wie die Macht organisiert ist. Und ich habe hier 20 Begriffspaare gebildet, die in dem Buch im Detail diskutiert werden, aber ich möchte sie hier kurz abrissmäßig aufzeigen. Das Menschenbild einer Gesellschaft entscheidet darüber, ob wir als Individuen respektiert werden oder ob wir nur als Kollektiv in der Masse Wert haben. Ob wir Menschenwürde haben oder ob der Utilitarismus regiert, also dass der Mensch nur ein Nutztier sei. Ob wir eine Pluralität haben, also eine Vielfalt an Meinungen oder eine Uniformität. Ob wir Verantwortung leben, ob wir unser Leben in Verantwortung gestalten oder ob wir bevormundet werden und andere unser Leben gestalten, ob wir echte Vielfalt haben oder die auf sexuelle reduzierte Diversity uns vorgaukelt, dass Vielfalt existieren würde, die in Wahrheit den Menschen auf eine Dimension reduziert. Bei der Frage der Wirtschaft geht es um die Frage Freiheit oder Sozialismus. Dezentrale, also individuelle Entscheidungen gegen zentrale, also staatliche Entscheidungen, damit Marktwirtschaft gegen Planwirtschaft und Globalisierung gegen Globalismus. Globalisierung bedeutet freier Handel, Globalismus bedeutet globale Zentral- und Planwirtschaft. Freihandel oder Protektionismus, das sind die wesentlichen Opponenten der Frage bei der Wirtschaft. Dann bei der Information, ein Schlachtfeld, auf dem wir gerade jetzt im Moment in der EU erleben, wie quasi die Lüge zur Weltordnung gemacht werden soll. Nämlich es geht darum, ob Wahrheit oder Lüge regiert, ob Aufklärung oder Unmündigkeit regiert, ob wir der Wissenschaft folgen oder dem, was man uns als Wissenschaft verkaufen will. Nach der Devise folgen Sie der Wissenschaft, was aber in Wahrheit Scharlatanerie ist, wie wir es beim Thema Klima und Corona erlebt haben. Ob es einen Diskurs gibt oder ein Diktat von oben, ob die Bürger Redefreiheit haben oder zensiert werden und ob wir Informationen bekommen oder nur Staatspropaganda eingeflößt. Und beim Thema Macht, da sehen wir dann, wie quasi die Staatsorganisation auf uns wirkt oder wie wir auf den Staat wirken. Also organisieren wir uns in einem System von Freiwilligkeit oder unterwerfen wir uns dem Zwang? Wir sehen es gerade aktuell beispielsweise bei der Wehrdienstdebatte und bei der Frage, ob wir denn überhaupt noch ausreisen dürfen, wenn wir es möchten, als junge Männer, also ich jetzt nicht, ich bin über 45, aber Sie sehen schon, was ich meine. Ob wir im Frieden leben oder im Krieg, denn unfreie Gesellschaften neigen zum Krieg und betreiben Kriegshetze und Kriegspropaganda. Ob wir Gewaltenteilung haben, also die Trennung von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Regierung, oder ob wir Gewaltenverschränkung haben, bei der die Gewalten und die Macht in einer Hand oder in wenigen Händen konzentriert werden. Und damit auch, ob wir Rechtsstaat oder Willkür haben. Das sind die Antagonismen, in denen wir leben. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Freiheit oder die Unfreiheit wirkt, dann können wir am Beispiel Argentiniens, und da gibt es ein ganzes Kapitel in dem Buch, sehen, wie Unfreiheit ja Armut erzeugt hat. Was Sie hier sehen, ist eine von vielen Statistiken zu der Frage, was ist da unten eigentlich passiert, die Sie in dem Buch dann finden. Nämlich als man so um 1945, 48 mit der Machtergreifung der Sozialisten unter Perón in Argentinien angefangen hat, die freiheitliche Ordnung zu ersetzen durch eine unfreiheitliche Ordnung, begann der Abstieg Argentiniens von den Top 10, in denen es mal vom Wohlstand Bruttosozialprodukt pro Kopf gewesen ist, auf einen Rang unter, ja, ferner liefen, also unter 100. Also, das heißt also, in die ärmsten Länder der Welt abgestiegen. Vom reichsten, von einem der reichsten Länder der Welt zu einem der ärmsten Länder der Welt abgestiegen. Hier sehen wir an diesem wunderbaren Beispiel, dass die Frage, wie wir uns entscheiden, dass die eben auch, also ob wir eine freie oder unfreie Gesellschaft haben wollen, welche Weltordnung wir haben, dass die auch darüber entscheiden wird, ob wir in Wohlstand oder Armut leben. Und wenn wir auf die nächste Seite gehen, da sehen wir, was jetzt passiert dort. Da hat jetzt ein neuer Präsident, ist hergegangen und hat gesagt, ich entscheide mich für die Freiheit und ich frage das Volk, mir das Mandat zu geben, damit wir zur Freiheit kommen. Und dann hat er erstmal richtig aufgeräumt. Also afuera, kann weg. Die ganzen roten Ministerien sind die, die er abgeschafft hat. Also die ganzen Geschwätzwissenschaftsministerien, kann man im Grunde genommen sagen. Ja, die sind alle abgeschafft worden und übrig geblieben sind andere Ministerien, mit denen tatsächlich Dinge gemacht werden, wo der Staat sich verpflichtet, dem Bürger was zu liefern, was er dann auch braucht. Und die Erfolge dieser Radikalkur, die sprechen für sich. Was wir hier sehen ist, dass die Inflation gebändigt wurde, dass das Wirtschaftswachstum gestiegen ist, dass die Investitionstätigkeit angesprungen ist, dass die Armut sich halbiert hat, dass der Arbeitsmarkt angesprungen ist und die Arbeitslosigkeit abgenommen hat, alles in kürzester Zeit, dass der Haushalt konsolidiert ist und dass Investitionskapital ins Land fließt und gleichzeitig die Handelsbilanz in einen Überschuss gegangen ist, nachdem es jahrzehntelang ein Defizit gewesen ist. Das heißt also, wir sehen an diesem Beispiel, an diesem globale Aufmerksamkeit erregenden Datenpunkt hinsichtlich der Frage, ob wir in einer freien oder unfreien Weltordnung leben sollten oder wollten, das vorausgeschickt, kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zu der Frage, was passiert eigentlich, was ist der größte schwarze Schwan, den wir haben? Was ist der größte schwarze Schwan, den wir haben, hinsichtlich der Entwicklung der Weltwirtschaft und hinsichtlich der Entwicklung der Welt überhaupt? Und dieser größte schwarze Schwan, dem habe ich auch ein Kapitel gewidmet, nämlich, was sind eigentlich die Folgen der Covid-Impfung, meine Damen und Herren? Und bei den Folgen der Covid-Impfung, da sehen wir, dass beispielsweise die Übersterblichkeit nach oben gegangen ist, dass die Geburtenraten gefallen sind wie ein Stein, und zwar insbesondere dort, wo die Impfung am meisten ausgerollt worden ist. Und das, wir sehen es am Verbrauch von Krebsmedikamenten, das sehen Sie hier auf dem Slide, die Zahl der Krebserkrankungen explodiert ist. Ja, wir haben heute einen Verbrauch von 60% mehr Krebsmedikamenten in der EU als vor der sogenannten Covid-Krise, die im Grunde genommen aber eine politikgemachte Krise gewesen ist. Wenn wir uns mit diesem schwarzen Schwan der Covid-Impfung auseinandersetzen, bekommen Sie auch noch mehr Statistiken zum Thema geliefert. Nämlich, was ist eigentlich rausgekommen bei dieser Statistik, die die US-Streitkräfte gemacht haben? Dort hat man ja eine Impfpflicht eingeführt, also die US-Streitkräfte sind durchgeimpft zu 100%. Und was hat man beobachtet seitdem? Zunahme von exotischen und weniger exotischen Krankheiten. Bluthochdruck plus 2180%, also eine Verzwanzigfachung. Erkrankung des Nervensystems eine Verzehnfachung. Speiseröhrenkrebs eine Verneunfachung. Multiple Sklerose eine Versiebenfachung. Darmkrebs eine Versechsfachung. Und so weiter und so weiter. Ja, das heißt also, wir sehen diese Folgen. Und in dem Buch finden Sie eine Reihe von Statistiken und auch belegt mit Quellen und Studien, die zeigen, dass es ganz offensichtlich sein muss, dass hier Zusammenhänge zwischen diesem Verfall der Gesundheit der Bevölkerung und dem Ausrollen der Impfung bestehen. Das, meine Damen und Herren, ist einer der ganz großen Unbekannten dafür, wo die neue Weltordnung hingeht. Wenn um die neue Weltordnung gekämpft wird und gleichzeitig das sich in seiner ganzen katastrophalen Pracht entfaltet, dann weiß man nicht, wie die Folgen für Weltwirtschaft und Entwicklung sein werden. Das Ganze hat baut ein Risiko in die Weltwirtschaft ein, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und im nächsten Kapitel schauen wir uns dann an, was ist eigentlich los in Europa? Nachdem wir ja sehen können, wer die großen Player sind, also Amerika, Russland, China, alles Länder, die sich ökonomisch mit halbwegs freien Systemen gut entwickeln, haben wir uns in Europa im Wesentlichen davon abgekoppelt. Und wir sehen es insbesondere an der Deindustrialisierung der Europäischen Union und insbesondere Deutschlands. Diese Deindustrialisierung ist in vollem Gange. Was Sie hier sehen, ist die Industrieproduktion Deutschlands. Und da sehen Sie, dass 2017 es zu einem Trendbruch gekommen ist. Wir haben heute fast 20% weniger Produktion als 2017 und wir liegen massiv um fast 25% unter dem Potenzial, das wir hätten, wenn wir nicht die falsche Politik gemacht hätten bei allen Politikfeldern, die man sich so denken kann. Das heißt also, was wir hier sehen, ist, dass wir offensichtlich auf dem Weg in die Unfreiheit sind, dass wir offensichtlich auf dem Weg in eine ökonomische Katastrophe sind. Und diese ökonomische Katastrophe hat Gründe. Sie hat genau die Gründe, dass wir uns, wenn wir uns gerade erinnern, was wir eingangs diskutiert haben, weit, weit entfernt haben von den Prinzipien einer freien Gesellschaft. Wir haben uns auf diesen 20 Dimensionen, fast auf jeder oder praktisch auf jeder Dimension für die unfreie Variante entschieden. Wir haben eine Planwirtschaft und keine Marktwirtschaft mehr. Wir entscheiden zentral und nicht mehr dezentral. Wir werden zensiert und dürfen nicht mehr sagen, was wir denken. Wir gehen mit Informationen zentralistisch und bevormundend um. Wir haben keine Wissenschaft, wir haben Scharlatanerie an der Macht, die sich als Wissenschaft tarnt. All diese Elemente führen jetzt in Kombination mit einer wahnsinnigen bürokratischen Politik, in Kombination mit einem Klimawahn und einer künstlichen Energieverteuerung zu dem, was Sie hier sehen, einem Abstieg Europas. Ja, das Einzige, was in diesem Europa wächst, ist der ineffiziente Staatsapparat. Hier sehen wir den Anstieg der Staatsangestellten und Beamten in Deutschland von 4,6 Millionen auf 5,4 Millionen in 15 Jahren. Das heißt also, hier sehen wir eine enorme Zunahme des ineffizienten Staatssektors. Das kostet übrigens knappe 400 Milliarden an Personalkosten, diese 5,4 Millionen Staatsangestellten, nur so am Rande. Also 400 Milliarden werden dafür ausgegeben und dafür bekommen wir, Sie haben es erraten, nichts. Ja, das ist das, was rauskommt. Und jetzt wird sich diese Krise an verschiedenen Enden entfalten. Diese Krise entfaltet sich in Europa beispielsweise in Frankreich durch eine Explosion der Staatsschulden. Frankreich hat heute so viel Staatsschulden wie Griechenland hatte, als es gerettet werden musste. Ja, Frankreich ist der nächste Rettungskandidat. Und wenn Frankreich gerettet werden muss und Deutschland zur Rettung schreiten muss und das dann kombiniert mit seinen ganzen neuen Schulden, die die Regierung Merz jetzt macht, die sogenannten Sondervermögen für Rüstung, für Klima, für Infrastruktur, aber in Wahrheit ja nicht für Infrastruktur, sondern fürs Stopfen von Löchern, dann explodiert auch Deutschlands Schuldenpaket. Und bis zum Jahr 2030 ist es durchaus denkbar, dass Deutschland fast 180% seines Bruttoinlandsprodukts an Schulden hat. was sehr viel mehr ist als Frankreich jetzt, nämlich ungefähr ein Drittel mehr, Entschuldigung, die Hälfte mehr, als Frankreich jetzt hat. Das heißt, Deutschland marschiert mit Tempo in die Pleite. Und gleichzeitig verfällt unsere Infrastruktur. Es wird nicht mehr investiert. Ich habe es mal modelliert und was Sie auch in dem Buch finden, sind detaillierte Aussagen dafür, was der Infrastrukturbestand in Deutschland eigentlich macht. Und was wir hier sehen, ist, dass wir in den letzten 50 Jahren den Infrastrukturbestand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt halbiert haben. Das heißt, heute muss im Verhältnis zu der Belastung, die Infrastruktur aushalten muss, zu ihrer Benutzung, haben wir nur noch die Hälfte relativ dazu an Infrastruktur vorhanden, weil wir über Jahrzehnte nicht in die Infrastruktur investiert haben. Ja, das heißt also, wir sind da im Grunde genommen auch bei der Infrastruktur massiv auf einem absteigenden Ast. So, jetzt haben wir also über die Frage der Werte gesprochen, die eine Gesellschaftsordnung braucht. Wir haben über die Frage der Freiheit gesprochen und das argentinische Experiment beleuchtet. Wir haben über den großen schwarzen Schwan gesprochen, den die Covid-Impfung darstellt für die Entwicklung unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Und wir sprechen jetzt, und das ist quasi, wenn Sie so wollen, im nächsten Kapitel, ja, der Höhepunkt des Buches, über die Frage der Geopolitik. Und die USA haben sich unter Trump auf Multipolarität eingestellt. Sie haben eine neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Und diese neue nationale Sicherheitsstrategie erklärt, was gerade passiert. Also wenn Sie die verstanden haben, dann können Sie Iran einordnen, Venezuela einordnen, Grönland einordnen. Die USA fokussieren sich auf den amerikanischen Doppelkontinent, was die geografische Dominanz angeht. Und sie streben eine Führungsrolle an bei den Themen künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Bio- und Weltraumtechnologie. Sie testen ein neues libertäres Wirtschaftsmodell in Südamerika und sie verteidigen auf Teufel komm raus die Leitwährungsfunktion des Dollars. Und das geht über die Stärkung des Petrodollars. Und das erklärt uns auch, was in Venezuela passiert ist und was jetzt gerade im Iran passiert. Die USA sehen Europa als fallende Zivilisation mit der Gefahr, zum Kalifat zu werden. Verteidigungsminister oder Kriegsminister Hexes sagte sinngemäß, Großbritannien könnte das erste Kalifat mit Atomwaffen werden. Das ist also aus Sicht der USA die Ausgangslage. Und weil die USA die Multipolarität akzeptiert haben, haben sie sich wahrscheinlich jetzt im Hinterzimmer mit Russland und China auch auf die großen Einflusszonen geeinigt. Und was sind diese Einflusszonen? Amerika ist, also die Vereinigten Staaten dominieren den amerikanischen Doppelkontinent, also Nord- und Südamerika. Das ist im Grunde genommen die Monroe-Doktrin. Und dazu gehört übrigens auch Grönland. Und ich garantiere Ihnen, meine Damen und Herren, von Grönland haben wir nicht zum letzten Mal gehört. Und Russland dominiert im Wesentlichen die alte Sowjetunion, vielleicht ohne die baltischen Staaten, weil die zur NATO gehören, aber sonst so ziemlich alles. Und das bedeutet, dass in diesem Deal der Aufteilung der Welt die Ukraine unter den geopolitischen Omnibus geworfen wurde. Und China dominiert Ostasien, und zwar inklusive Taiwan. Das ist im Grunde genommen der Deal der regionalen Dominanz, der regionalen Hegemonie, auf den sich Amerika einlassen muss, weil die Alternative dazu ist die Thukydides-Falle, also die Konfrontation, die militärische Konfrontation und das Ausfechten der Sache mit China in einem großen Krieg, den im Atomzeitalter keiner wollen kann. Und wenn man diese grobe Aufteilung der Welt verstanden hat, dann sieht man, dass Europa hier am Rande liegt. Europa ist im Moment noch so ein bisschen ein Zankapfel, ob Europa sich fängt oder nicht, ist noch offen. Aber im Moment ist Europa Zuschauer und nicht Akteur auf diesem Spielfeld. Das ist, so viel ist klar. Warum? Weil Europa, wie wir gerade gesehen haben, sich durch falsche Wirtschaftspolitik, durch Unterinvestitionen in Infrastruktur, durch Überschuldung, durch Bürokratisierung, durch Gängelung der Wirtschaft, durch Überbesteuerung und durch Arroganz unserer idiotischen Politikerklasse selbst verzwergt und ins Abseits gestellt hat. Das ist das, was wir hier sehen. Und dass die Existenz der NATO auf Messerschneide steht aktuell, das dürfte mittlerweile auch dem Letzten klar geworden sein. Wer viel stärker ist, als es den Anschein hat an dieser Stelle, ist übrigens Russland. Und schauen wir uns an, was in Russland passiert ist, seit Präsident Putin das Amt übernommen hat. Als Präsident Putin im Jahr 2000 sein Amt übernommen hat, war es so, dass das Medianeinkommen des durchschnittlichen Russen, das Medianeinkommen war noch auf, betrug 550 Dollar. Das Durchschnittseinkommen in einem extrem ungleich verteilten Einkommensschema war etwas mehr als 1000 Dollar. Und wo sehen wir jetzt? Wir sehen, dass das russische Durchschnittseinkommen sich von 550 auf knapp 15.000 Dollar verdreißigfacht hat in der Amtszeit von Putin. So, und das sehen Sie daran, da können Sie auch erkennen, dass Russland ökonomisch erstarkt ist, wenn auch mal in den 2010er Jahren mit einem kurzen Rücksetzer, ja, und dass dieses Erstarken Russlands ja Putin extrem populär gemacht hat. Und deswegen wird auch dieser Krieg Putin nicht unpopulär machen. Ja, das heißt also, wir sehen eine massive wirtschaftliche Erholung Russlands unter Putin. Und jetzt vergleichen Sie mal diese Wachstumskurve mit der wirtschaftlichen Entwicklung der EU. Und dann können Sie feststellen, das ist unerfreulich, was Sie da sehen. Ja, auch hier dazu im Buch natürlich viel mehr detaillierte Statistiken, Analysen, tiefere Einblicke, was genau auch in Russland passiert und wie die Popularität beispielsweise Putin sich entwickelt hat über die Jahre hinweg und was eigentlich die Treiber der politischen Entscheidungen in Russland sind. Und wenn wir uns jetzt also anschauen, vor welcher Herausforderung steht Amerika, ein erstarkendes Russland, ein erstarkendes China, dann sehen wir, dass Amerika im Grunde genommen vor einem Größenverhältnis der Wirtschaftskraft steht, die vollkommen anders ist als noch vor 35 Jahren. China hat einen Anteil an der Weltwirtschaft von mittlerweile gut 30%. Wenn man die Wirtschaftskraft Chinas Kaufkraft bereinigt betrachtet, dann hat China ein Bruttoinlandsprodukt von 43 Billionen, die USA nur von 31 Billionen. Das heißt, Chinas Wirtschaft ist etwa ein Drittel größer, etwas mehr als ein Drittel größer als die der Vereinigten Staaten und ist fast doppelt so groß wie die der Europäischen Union. Ja, das heißt also, was wir hier sehen, ist eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse. EU und USA zusammen haben nur noch etwa, ja, so knapp über ein Drittel der Weltwirtschaft. Und selbst wenn man Japan noch dazu rechnet, ist es nur 40%. Vor 35 Jahren haben diese drei Blöcke untereinander noch drei Viertel der Weltwirtschaft ausgemacht. Das heißt, die Kräfteverhältnisse haben sich massiv verschoben. Und jetzt sehen wir hier, dass China, Russland, die ASEAN-Staaten, Indien, dass also diese Gruppe von Ländern fast über die Hälfte, also in den BRICS-Staaten fast über die Hälfte der Weltwirtschaft verfügen. Und dass diese Länder nicht mehr bereit sind, den Inflationstribut der USA für die Leitwährungsfunktion des Dollars zu entrichten. Was Sie auch finden in dem Buch, in diesem Kapitel, ist nämlich eine genaue Analyse, wie eigentlich die Leitwährung Dollar funktioniert. Also was genau passiert da? Die USA haben über Jahrzehnte ein Defizit aufakkumuliert und dieses Defizit haben sie mit frisch gedruckten Dollars bezahlt und die anschließend über Inflation entwertet. Das ist so eine Art Tributsystem. Und was Sie hier sehen, ist eine der Statistiken, die Sie in dem Buch finden, nämlich wie hoch ist eigentlich der Kaufkraftverlust der Länder außerhalb der USA, die diesen Handelsbilanzüberschuss mit den USA haben, also in erster Linie der BRICS-Länder. Wie groß ist der Kaufkraftverlust dieser angesparten Dollars in jedem Jahr? Und da sehen wir, der schwankt zurzeit zwischen 0,5 Billion und 1 Billion. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder eher 1 Billion als 0,5 sein, weil die Inflation in den USA gerade wieder am Ansteigen sein dürfte. Auch bedingt durch den inflationären Druck, durch Öl und so weiter. So, das heißt also, was wir hier sehen ist, dass dieser Inflationstribut im Grunde genommen das gesamte Militär, den gesamten Militärhaushalt der USA finanziert. Und der Militärhaushalt der USA ist ungefähr 1 Billion, Militär- und Geheimdiensthaushalt. Und er ist der Eckstein sozusagen der militärischen Fähigkeiten der Vereinigten Staaten. Das heißt, der US-Dollar als Leitwährung finanziert das Militär und finanziert auch die Hegemonie über die Signal Intelligence, also über die Geheimdienstdominanz der USA. Insgesamt hat die Leitwährung Dollar quasi die gesamte Hegemonie der Vereinigten Staaten finanziert. Wir sehen uns hier mal an die 5 Säulen, auf denen diese Hegemonie basiert, nämlich Militär, US-Dollar als Leitwährung, Signal Intelligence und Geheimdienstdominanz, Englisch als Weltsprache und englisches bzw. angelsächsisches Recht als Welthandelsrecht, das 95% aller Verträge im Welthandel umfasst. Nehmen Sie den US-Dollar daraus als Leitwährung, dann bedeutet das, dass die Hegemonie der USA kollabiert und die USA selbst in einer multipolaren Weltordnung nicht mehr die erste Geige spielen werden. Das ist ganz brutal die Realität. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben die USA im Grunde genommen ein riesiges Problem, denn dann werden sie von China und Russland als Welthegemon abgelöst. Um das zu vermeiden, verteidigen die USA den US-Dollar als Leitwährung mit Händen und Füßen. Davon hängt ihre Stellung in der Welt ab und das Verteidigungsinstrument dafür heißt Petrodollar. Der Petrodollar ist ganz einfach zu erklären. Er beruht darauf, dass die USA mit allen großen Ölförderländern entweder Verträge oder mit Druck oder mit militärischem Druck, wie auch immer, übereingekommen sind, dass Öl nur in Dollar bezahlt wird. Ölhandel geht in Dollar. Punkt, Ende aus. Und in dem Moment, wo große Ölproduzenten ausscheren aus dem System, kann man im Prinzip auch Öl kaufen mit Yuan oder Gold oder Rubel. Und um das zu vermeiden, sorgen die USA dafür, dass alle schön brav im Petrodollar-System bleiben. Jetzt ist es ja so, warum ist es für die USA so wichtig, dass das Öl mit Dollar bezahlt wird? Ist ganz einfach. Nehmen Sie zum Beispiel China. China importiert Öl für mehrere hundert Milliarden Dollar pro Jahr, um seine riesige und wachsende Wirtschaft am Laufen zu halten. Und dieser Import von Öl, der führt dazu, dass China Dollars braucht. Das heißt, China muss einen Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA erwirtschaften, um Dollars zu verdienen, damit es überhaupt das Öl einkaufen kann. Mit anderen Worten, China muss die Leitwährung Dollar akzeptieren als Handelswährung im Verhältnis zu den USA und kann nicht auf Gold oder was oder Yuan umsteigen, zwangsweise. Jetzt schauen wir uns an, wie macht Amerika das? Die größten Ölreserven der Welt hat Venezuela mit 17,2%, gefolgt von Saudi-Arabien mit 15,2%. An dritter Stelle Iran mit fast 12%, dann Kanada mit 9% und so weiter. Und wenn wir jetzt diese ganze Liste abarbeiten, dann sehen wir, wenn es jetzt den USA auch noch gelingt, Iran in den Petrodollar einzureihen oder wieder einzureihen, dann steigt der Anteil der Petrodollar-Länder ohne die sonstigen auf 81,4%. Schauen Sie sich die sonstigen Förderländer an, dann stellen Sie fest, dass die meisten entweder auch im Petrodollar sind oder für den Eigenbedarf produzieren, so wie beispielsweise Brasilien, sodass das gar nicht über den Weltmarkt geht und deswegen den Petrodollar nicht beeinträchtigt. Das heißt, meine Damen und Herren, Venezuela und Iran gemeinsam haben 30% der Weltölreserven und sind deswegen die wichtigsten Perlen auf der Petrodollar-Kette. Und deswegen wurde Venezuela eingenordet und deswegen wird Iran eingenordet. Es geht nicht darum, das Öl zu stehlen, meine Damen und Herren. Es geht nur darum, den Iran zu zwingen, ihn mit Dollar zu fakturieren, in Dollar abzurechnen, nur gegen Dollar zu verkaufen, um damit die Weltleitwährungsfunktion des Dollars abzusichern und die amerikanische Dominanz auf dem Finanzsektor und natürlich die Finanzierung des riesigen US-Militär- und Geheimdiensthaushaltes aufrechtzuerhalten. Und das ist das Kernschlachtfeld der neuen Weltordnung. Deswegen war es auch komplett voraussehbar, dass der Iran, der aus dem Petrodollar-System ausscheren wollte, angegriffen wird. Und, meine Damen und Herren, meine Prognose, dieser Krieg wird erst enden, wenn das Petrodollar-Thema zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten ein für alle Mal geklärt ist. Darauf können Sie sich verlassen. Das ist eine Prognose, die traue ich mich an dieser Stelle abzugeben. Und wenn wir uns anschauen, wie wichtig dieses Schlachtfeld ist, dann muss uns im Grunde genommen, dann müssen wir uns nur ansehen, auf welchen Feldern die USA und Europa schon verloren haben. Eine Studie eines australischen Thinktanks, der etwa 70 große Technologiefelder beleuchtet hat und gefragt hat, wer führt da? Ja, wer führt auf diesen verschiedenen Technologiefeldern? Ergab, dass China in 90% aller wichtigen Technologien mittlerweile führend ist, die USA in 10% und Europa in 0%. 0%, meine Damen und Herren. Das heißt also, Amerika und Europa müssen gigantische Summen investieren in technologische Entwicklungen, um diesen Abstand, den sie jetzt gegen China haben, sind abgehängt worden von China technologisch. Ja, wir sind die Entwicklungsländer, China ist das führende Industrieland auf der Technologie. Um das wieder aufzuholen, müssen wir gewaltige Summen investieren. Das heißt, wir müssen mehr sparen, mehr investieren, weniger steuern, mehr Privatsektor und ohne den Petrodollar und ohne die Leitwährungsfunktion des US-Dollar wird Amerika das nicht können. Und deswegen wird dieser Kampf in den nächsten Jahren uns noch begleiten. Das heißt also, der geopolitische Kampf, der ist klar. Und die Frage, die sich für uns alle stellt, ist, welchem Menschenbild, welcher menschlichen Ordnung, welcher Werteordnung hängen eigentlich die einzelnen Player an? Und wessen Dominanz können wir uns denn eigentlich wünschen, mit Blick auf die Frage, wer geopolitisch die neue Weltordnung dominiert? Und da sage ich, ein China, das so aufgestellt ist, wie es jetzt aufgestellt ist, ist immer noch freier als die EU. Das gilt sogar für Russland oder auch für Russland und das gilt vor allen Dingen für die Vereinigten Staaten. Aber die Attraktivität der Ordnung ist am höchsten im Moment in den Vereinigten Staaten und in Russland, am wenigsten in China. Jedenfalls, wenn wir mal EU als Non-Player ausklammern. Die geringste Attraktivität von allen Ordnungsmodellen hat aktuell Europa. Und zwar, weil es sich für die Unfreiheit entschieden hat. Das gibt Ihnen so jetzt mal einen ganz groben Überblick über mein neues Buch. Und es erscheint in Kürze bei Langenmüller. Sie können es schon vorbestellen. Hier oben ist der Link zu Langenmüller. Sie können es natürlich auch auf Amazon vorbestellen, aber wenn Sie es bei Langenmüller vorbestellen, dann hat der Verlag mehr davon und dann freut sich auch der Autor, wenn der Verlag mehr davon hat. Und deswegen meine Empfehlung, gehen Sie auf die Website von Langenmüller, bestellen Sie dort vor, Götterdämmerung, der Kampf um die neue Weltordnung. Und ich freue mich darauf, noch viele, viele Diskussionen mit Ihnen darüber zu führen. Und Sie werden sehen, heute gab es nur einen Vorgeschmack. Die ganze Tiefe der Analyse auf 250 bis 300 Seiten, ich weiß es noch gar nicht genau, aber das werde ich auch demnächst von meinem Verleger erfahren, auf wie viele Seiten, auf wie viele Buchseiten sich denn meine Analysen jetzt verteilt haben. Auf 250 bis 300 Seiten die ganze Analyse mit dem ganzen Tiefgang und mehr Details und natürlich auch mit ganz viel Information, was es für Ihre Kapitalanlage heißt, bei Götterdämmerung jetzt demnächst im Buchhandel. Hier oben der Link. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf viele, viele Leser. Bis dahin.